Ja, guten Abend. Wem der Blick vielleicht, wer vielleicht nicht so gut sieht, der kann immer noch ein bisschen nach vorne rutschen. Mein Platz ist jetzt auch frei hier vorne. Könnt ihr gern Platz nehmen. Ich stelle noch ein paar Sachen vor. Zum einen sind die neuen Nachrichten gerade rausgekommen und da ist ein wunderbares Zeugnis drin einer Arbeitskollegin. Seite 4 und 5 ist auch ein Bild. Und wenn ihr das lest, könnt ihr auch gleich für sie beten, weil sie hat jetzt schon seit fast 2 Wochen Corona. Geht ihr gar nicht gut, hat immer noch Fieber, die Marleen. Von daher, wenn ihr das lest, könnt ihr euch freuen, aber auch gleich für sie beten. Meine Frau wäre auch gern mitgekommen, aber die ist auch angeschlagen. Zwar kein Corona, aber irgendeinen anderen Virus. Also die quält sich auch schon seit 1,5 Wochen rum. Aber ich habe was von ihr mitgebracht. Ich glaube, ich habe sie ihr noch nicht vorgestellt. Sie hat ein Kochbuch geschrieben und da habe ich einige Exemplare mitgebracht. Und zwar hat es einige Besonderheiten. Zum einen ist es das, da ist das Essen drin, was wir im Helpcenter kochen. Also wenn ihr wissen wollt, was wir essen, dann könnt ihr einfach gucken. Da ist so eine Tabelle. Da sind die ganzen Gerichte. Jeden Tag könnt ihr gucken, was wir gerade essen. Und dann sind alle Gerichte runtergebrochen auf eine Person. Man muss also nur multiplizieren, wenn man 30 Leute isst, mal 30. Also ganz leicht, idiotensicher, das ist was Besonderes. Dann ist es sehr einfach. Also ich habe praktisch alles geprüft und überarbeitet, dass es idiotensicher geschrieben ist, dass wirklich jeder Mann das auch hinkriegt, so wie ich, der noch nie gekocht hat. Die Bilder sind übrigens auch von mir, aber entworfen hat die Rezepte meine Frau. Und zwar dann sind alle noch abwandelbar. Das sind also normale Gerichte, aber alle sind abwandelbar auf sämtliche Unverträglichkeiten, wie zum Beispiel Histamin, Glutein, Fructose, Laktose. Habe ich Histamin schon gesagt? Und sogar auf vegetarisch kann man es abwandeln. Also das ist dann immer so. Könnt ihr ja mal reingucken. Oben ist das normale Gericht und unter dem dicken Strich ist es, was man tun muss, damit man es verträgt. Ja, also alles. Und deshalb ist es total, es wird uns aus den Händen gerissen, weil das gibt's halt sowas in der Art gibt's nicht. Und wir haben halt immer mehr verstärkt Unverträglichkeiten auch im Helpcenter. Und meine Frau ist ja da firm, weil sie selber eine Unverträglichkeit hat. Und dann hat sie sich reingekniet und jetzt merken wir, es gibt ganz viele Probleme dadurch. Aber wenn man dann sein Essen umstellt, kann man oft viel besser leben. Also schaut einfach mal rein. Ach so, das gibt's nur im Helpcenter. Also das ist nicht im Verlag gedruckt, sondern das haben wir selber drucken lassen bei einer Druckerei. Ist gebunden und Hardcover. Und die reinen Kosten, die es für uns war durch den Druck, das sind 11,50 Euro. Von daher, wenn ihr was dafür gebt, wär schön, weil die Arbeit ist mehrere Jahre, die da drin steckt, aber rein die Druckkosten waren 11,50 Euro. Dann habe ich auch von Straubes noch ein paar Bücher, wer da noch was mitnehmen will. Liegt alles draußen neben den Plätzchen. Kann man sich dann gut merken. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, das klappt, was ich vorhabe, dass ihr das alle auch lesen könnt. Also als junger Christ dachte ich, vielleicht ist es bei euch immer noch so, man wird so allmählich immer frömmer, immer heiliger und irgendwann thront man auf so einer Säule und ist dann fast vollkommen. Ein Stück weit wird es ja auch gelehrt, dass man so einen Zustand der christlichen Vollkommenheit erreichen kann. Interessanterweise zeigt die Praxis was anderes. Und selbst in meinem eigenen Leben habe ich das erlebt. Aber ich zeige euch das erstmal. Ich male so eine Skala für die das jetzt nicht sehen können. Ich mache so ein Koordinatensystem. Da geht ein Pfeil nach oben, da steht Heiligung und ein Pfeil nach rechts. Das ist die Zeitachse. Und dann mache ich so einen schrägen Strich nach oben. Das soll bedeuten, wir werden immer heiliger, steigen immer mehr auf. Ich erkläre das aber dann noch, dass es natürlich schon eine fortschreitende Heiligung gibt, aber trotzdem, wo das Problem dabei sein kann. Ich hoffe, das wird ein bisschen deutlich. Und ich fange gleich mit einem persönlichen Beispiel an. Einige kennen mich ja schon recht lange. Ich kam relativ jung bekehrt zur Bibelschule, nachdem ich eine ziemlich radikale Bekehrung erlebt habe und ziemlich viel sich relativ schnell in meinem Leben verändert hat. Und dann bin ich zur Bibelschule gegangen, so als geheiligter Mann Gottes oder Männlein Gottes, sage ich zu dem Zeitpunkt, und war dann im ersten Semester und hatte schon so viel Tolles mit Gott erlebt und so viel Segen erfahren und war so richtig begeistert von Jesus und dachte auch, so viele meiner Sünden, die sind schon längst passé. Und dann habe ich Folgendes erlebt. Nach dem ersten Semester war dann Aufenthalt über Weihnachten eben wieder in Gelnhausen in meiner Gemeinde. Und da war ja dann dieser Silvesterabend, der auch in der Gemeinde gefeiert wurde. Ist ja, glaube ich, heute immer noch so üblich. Da war ich auch anwesend und habe dann da hineingefeiert in die Silvesternacht mit Gebet. Also die letzte halbe Stunde, glaube ich, bis dann Silvester wurde gebetet und dann noch darüber hinaus. Und dann wurde das so langsam gab es dann Ausklang und anschließend bin ich noch auf eine weltliche Party von alten Freunden, zu denen ich ja immer noch mehr oder weniger Kontakt hatte. Und jetzt stand ich da, war sogar noch eine andere gläubige Frau dabei und standen wir da in der Gruppe von Leuten und im Kreis und plötzlich habe ich eine hübsche junge Frau gesehen. Und ich war ja vor meiner Zeit als Christ schon ein Frauenversteher oder Frauenliebhaber oder Playboy, wie immer es nennt. Und es war für mich so eine Gewohnheit, bei Fäden oder Partys wollte ich schon auf jeden Fall auch eine Frau kennenlernen, am besten möglichst nah kennenlernen. Und dann plötzlich sah ich diese Frau und dann lief in meinem Kopf fast eine Katastrophe ab. Ich habe die total begehrt. Ich wollte diese Frau kennenlernen, ich wollte diese Frau verführen und habe dann innerlich gedacht, Mensch, ich bin Christ, ich bin Bibelschüler, was habe ich denn da für schlimme Gedanken? Aber die Gedanken waren so stark und die Begierde wurde so groß, dass mir Angst und Bange wurde und ich habe mich so vergessen, dass ich dachte, mir ist jetzt alles egal, ich will nur noch diese Frau. Und da war es so, als würde ich von meiner Säule stürzen. Niemand hat es gesehen. Ich habe dann zu Gott geschrien, ich sag mal so im letzten Moment noch so ein Hilfeschrei zu Jesus. Und im nächsten Moment ist diese Frau verschwunden. Also ist nichts passiert. Aber ich war von der Säule gestürzt. Ich war so schockiert und so entsetzt über das, was ich gedacht habe, über die Begierden, die in mir aufbegehrt sind und über den Zustand meines Herzens, dass ich wirklich überlegt habe, bin ich überhaupt tauglich für das, was ich eigentlich vorhatte, nämlich ein Missionar oder ein Prediger oder sonst was zu werden. Das war so richtig demütigend. Wie schon gesagt, ist ja nichts passiert, hat ja keiner was gesehen. Aber in mir ist was zerbrochen, wo ich total schockiert war über meinen inneren Zustand. Jahre später, das war im dritten Bibelschuljahr, ist ein Freund von mir, der auch in der dritten Klasse war, also in meiner Klasse, kurz vor der Absolvierung ist er als Bibelschüler, der verheiratet ist, mit einer anderen Bibelschülerin, die aus der zweiten Klasse war, intim geworden. Also mit ihr in die Kiste gestiegen. Und es war noch in diesem Team, wo ich der Teamleiter war. Ich meine, ich konnte ja jetzt nichts dafür direkt, aber das war in meinem Team ist das passiert. In einem Evangelisationsteam sind die beiden sich näher gekommen und haben Ehebruch begangen. Das war natürlich eine Riesenwelle, die dann durch die Bibelschule, der musste dann auch die Bibelschule verlassen oder beide die Bibelschule verlassen, der konnte nicht absolvieren. Und die Ehe ist auch daran zerbrochen. Also nicht sofort, aber es war so der Anfang vom Ende. Aber Gott hat mir da eine Lektion erteilt, indem er mir so wie so ins Ohr flüsterte, als stand ja auch unter Schock, wie kann nur sowas passieren, bei Bibelschülern sogar. Und dann war es so, als würde Gott mir sagen, Uwe, pass auf, das kann dir auch passieren. Ich war ja noch nicht mal verheiratet, also Ehebruch war ja noch gar nicht möglich, aber wer meint zu stehen, soll zusehen, dass er nicht falle. Ein ganz wichtiges Wort. Und seitdem ist mir das bewusst und jetzt stehe ich hier als jemand, der sagen kann, ich bin auch zu dieser Sünde fähig. Ich bin jetzt 28 Jahre verheiratet, ist noch nie passiert, soll auch nie passieren, aber ich kann es nicht versprechen. Ich brauche den Herrn. Ich lebe aus seiner Gnade. Ich muss eng verbunden mit ihm leben, damit nicht dieses alte Leben oder dieser alte Mensch wieder Gewalt über mich hat. Aber ich erkläre es später noch etwas genauer. Und ich hoffe, ich mache das ein bisschen deutlich, damit wir vielleicht nicht schockiert sind über den Zustand von manchen Christen oder von manchen Gemeinden. Und ich komme ja ganz viel rum in ganz vielen Gemeinden. Und ganz oft kriege ich besonders notvolle Dinge eben anvertraut, seelsorgerlich oder was in Gemeinden eben so los ist oder auch welche Sünde da offenbar wird. Und auch im Helpsender, die meisten unserer Gäste, also unsere Hilfesuchenden, die zu uns kommen, kommen ja aus gläubigen Elternhäusern. Aber sie haben manchmal die Schnauze voll, im wahrsten Sinne des Wortes, von Gott, von dem Gott, den ihre Eltern ihnen vorleben. Und da ist es dann so, ganz oft, dass das Reden ganz weit oben ist, ganz fromm, ganz heilig und das Leben ist im Eimer, sage ich mal. Und diese Diskrepanz, diese Spannung, die ist nicht zum Aushalten. Wie kann das denn sein, dass so fromme Leute so schlimm leben? Dass jemand, der vielleicht predigt auf der Kanzel, anschließend in sein Auto steigt und dann seine Kinder zusammenstaucht. Da kommt dann der Choleriker so richtig raus. Aber vorher hat er eine wunderschöne Predigt gehalten und alle gehen gesegnet nach Hause, die ihn vielleicht nicht näher kennen. Und wie oft können Kinder ihre eigenen Väter nicht hören? Und das war für mich immer der Maßstab. Wenn meine Kinder meine Predigt nicht mehr hören können oder gerne hören, dann höre ich auf. Nicht, dass ich jetzt hier oben bin, aber das muss glaubwürdig sein. Bis hin auch zu den Schwachheiten, die wir zugeben müssen, die wir haben, die wir mitbringen, wo wir vielleicht noch ein bisschen entfernt sind von der Göttlichkeit Christi, sage ich mal. Ganz oft höre ich von jungen Leuten, ist es oft, ja, ich habe versucht, Jesus nachzufolgen. Hier. Aber es hat nicht geklappt. Da kam dann ein Absturz. Oder sie haben es nicht geschafft, ihre Sünde zu besiegen. Oder es lohnt sich nicht, Jesus nachzufolgen. Es bringt nichts. Oder was auch immer für Menschen da für Argumente gebracht werden. Ich kriege meine Sünde nicht in den Griff. Oder Jesus hilft mir nicht. Ich habe schon jahrelang gefleht zu Jesus und er hilft mir nicht in meinem Problem. Er greift nicht ein. Solche Dinge habe ich schon so oft gehört. Aber es geht heute um siegreiches Leben. Um siegreiches Leben als Christ, weil es möglich ist. Aber wie? Das Erste möchte ich euch hauptsächlich einbläuen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also Jesus, der ist auf jeden Fall vollkommen heilig. Jesus ist bereits im Himmel. Jesus ist Gott. Jesus ist heilig. Jesus ist gerecht. Jesus ist sündlos, absolut sündlos. Er hat die gleichen Eigenschaften wie Gott, weil er Gott ist. Der ist allgegenwärtig. Wir können da viele Stellen jetzt lesen. Aber wenn er sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kennen wir wahrscheinlich auswendig. Gott ist bei uns alle Tage. Der ist allgegenwärtig. Das gilt für alle Menschen, alle Christen weltweit. Und er ist allmächtig. Das steht auch im gleichen Zusammenhang. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt ist ihm gegeben. Er ist ja der Schöpfer. Eingesetzt von Gott als der Werkmeister, heißt es an einer Stelle. Er hat die Schöpfung kreiert. Und ich möchte euch da Mut machen, ich sage jetzt schon mal was vorweg. Wir machen in erster Linie im Helpsender den Menschen Jesus lieb. Die müssen Gott erkennen, beziehungsweise Jesus erkennen, wie groß, wie mächtig, wie allwissend, wie wunderbar, wie herrlich Gott ist. Und je größer dieser Gott in ihrem Leben wird, desto kleiner wird ihr Problem. Desto mehr lernen sie, diesem großen Gott zu vertrauen, der alles kann. Außer sündigen natürlich. Der kann auch keinen Blödsinn machen. Also der kann nicht einen Stein heben, den er selber geschaffen hat, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr heben kann. Es gibt ja so Dinge, die sind einfach unmöglich. Die gehen nicht. Das kann Gott auch nicht, weil das ist ein Widerspruch in sich. Es gibt ja so Fangfragen, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Gott macht keinen Blödsinn, aber er ist allmächtig. Und vielleicht hilft so ein paar Dinge. Ich habe es selber gerade gehört beim Vortrag von Werner Gitt. Kennt ihr wahrscheinlich den Mann. Und das soll uns einfach so ein bisschen ins Staunen bringen. Wenn Jesus... Psalm 147, Vers 4 heißt es, er zählt die Sterne und kennt sie alle mit Namen. Also er hat die Sterne gezählt und kennt sie alle mit Namen. Wie viele Sterne gibt es denn? Also wenn man zum Himmel guckt, sieht man, wenn es richtig dunkel ist, kann man 3000 zählen. Also so viel hat man vor 2000 Jahren etwa am Himmel gucken, als es noch keine Fernrohre gab, hätte etwa zählen können. Aber es gibt natürlich viel mehr. Wer wagt eine Schätzung? Ich sage jetzt mal vorweg, stell euch mal vor einen ganz, ganz schnellen Computer. Einen superschnellen Computer, der zählt pro Sekunde 10 Milliarden Sterne. Also pro Sekunde, in einer Sekunde 10 Milliarden. Also praktisch für die ganze Menschheit. Wir haben, glaube ich, 7,5 Milliarden oder ein bisschen drüber. Braucht er nicht mal eine Sekunde. Da hat er alle Menschen durchgezählt. 10 Milliarden Sterne pro Sekunde. Wie lange würde der zählen? Was meint ihr? Wer wagt eine Schätzung?
Der läuft immer noch.
Ja, seit wann? Seit wann?
Seit Beginn der Welt.
Seit der Schöpfung?
Ja.
Wie lange ist die her? Jetzt muss man spekulieren. Also selbst wenn die Evolution stimmen würde und es so viele Millionen Jahre sind, was wir ja hoffentlich nicht glauben, also der braucht 200 Millionen Jahre. Dieser schnelle Computer, 10 Milliarden, 20 Milliarden pro Sekunde. Und dann weiß ich gar nicht, ob er dann fertig wäre. 200 Millionen Jahre würde der zählen. Und er kennt alle Sterne mit Namen. Ja, wie viel sind das denn? Wie viel Namen, wie dick wäre denn ein Buch? Oder wie viele Bücher bräuchte man denn? Oder wie lang wäre denn die Buchreihe? Wenn in einem Buch, also die Bibel hat jetzt, keine Ahnung, 1000 Seiten, je nachdem, 1500, und auf jeder Seite stehen untereinander vielleicht lange Namen, weil Sternennamen sind wahrscheinlich ziemlich lang, stehen dann 30 Namen untereinander und auf jeder Seite. Und das stellt mir alle Bücher nebeneinander. Wie lang wäre diese Buchreihe? Wer mag da eine Schätzung?
Bis zum Ende des letzten Sternes.
Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich habe hier eine Taschenlampe dabei. In dem Moment, die ist ziemlich hell, ja, ich mache mal breiter. In dem Moment, wo ich drücke, seht ihr das Licht, oder? Stimmt aber nicht. Ihr seht es ein bisschen später. Aber das ist so geringfügig, dass man es nicht merkt. Das Licht ist so schnell, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wenn ich die Taschenlampe leuchten könnte um die Erde rum, also die wird immer rundherum leuchten, dann würde die, muss ich jetzt selber überlegen, achtmal in einer Sekunde achtmal um die Erde leuchten. Also so schnell ist das Licht. Und diese Buchreihe, es gibt einen Stern, den man auch im Himmel sieht, der Sirius, der ist 8,7 Lichtjahre entfernt. Also 8,7 Jahre dauert es, bis, wenn die so hell jetzt wäre, bis beim Sirius, ich mache jetzt hier kurz an, und am Sirius, wenn da jemand leben würde, in 8,7 Jahren käme das Licht da erst an. So groß ist die Entfernung. 250 Mal diese Entfernung, voll mit Büchern. So viel Namen gibt's. Also so lang wäre diese Buchreihe. Das sprengt natürlich jetzt unseren Kopf. Und Gott, wie lange hat er gebraucht, um die Sterne zu schaffen?
Einen Tag.
An einem Tag hat er die ganzen Sterne geschaffen, wo ein Computer 200 Millionen Jahre zählen würde, wenn er ganz schnell wäre. Und der kennt die alle mit Namen. Herr Gott, können wir Gott, jetzt vielleicht noch etwas anderes, an einem Tag, manche haben ja Mühe mit der Sechstageschöpfung und deshalb wollen sie da lieber das verlängern, muss Millionen Jahre gemeint sein. Gott ist allmächtig. Wie schlau ist denn Gott? Unendlich schlau, oder? Wenn man jemandem eine Aufgabe gibt, wenn der Abitur mit 1,0 bestanden hat, löst er die Aufgabe, wenn es eine mathematische Aufgabe, egal was für eine Aufgabe, löst er die wahrscheinlich relativ schnell. Wenn der jetzt nur Sonderschule hat und die vielleicht nicht mal bestanden hat, dann braucht er eben für die Aufgabe länger oder er schafft sie gar nicht. Könnt ihr das nachvollziehen? Je schlauer jemand ist, desto kürzer braucht er, um die Aufgabe zu lösen. Wenn jemand unendlich schlau ist wie Gott, dann geht diese Kurve gegen Null. Also Gott kann ohne Zeit alles schaffen, ohne Zeit. Der hätte die Erde ohne Zeit, zack, alles da. Versteht ihr? Wir müssen nicht Gott kleiner machen, als er ist. Der braucht nicht 6 Tage. Der spricht ein Wort, es geschieht. Der hält auch alles an einem. Aber der wollte uns eine Lektion verpassen, damit wir einen Tag zum Ruhen haben. Am 7. Tag dürfen wir ruhen und gibt uns deshalb dieses Bild noch mit. Aber Gott ist Gott. Ich hoffe, ihr begreift, wie wunderbar Gott ist, wie groß, wie allmächtig, wie allwissend. Und er hat auch die Sünde besiegt. Er ist der Sieger. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Singen wir so schön. Kennen wir ja. Er hat die Macht des Teufels zerstört. Da gibt es jetzt einige Stellen aus dem Hebräerbrief, zum Beispiel 2, Vers 14. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hat, nämlich das ist der Teufel. Und dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er hat den Teufel besiegt. Er ist der Sieger. Er hat die Sünde besiegt. Hebräer 9,26, er ist ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Also er, der alles kann, der die ganzen Sterne geschaffen hat, der das ganze Weltall kreiert hat, der uns Menschen sich ausgedacht hat, der die Namen der Sterne alle kennt, sich ausgedacht hat, das ist unser Herr. Der hat uns geschaffen und er hat die Sünde besiegt. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Aber wir leben oft in der Niederlage. Und das ist der springende Punkt, worauf ich dann noch komme. Wenn wir zum Beispiel Galaterbrief lesen, da ist ja bevor die Frucht des Geistes, da sind ja die Werke des Fleisches erwähnt, Galater 5, Vers 19, offenbar sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und dann steht da, davon habe ich euch vorausgesagt und sage es nochmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Vielleicht tun wir diese Dinge nicht, die hier stehen, aber ich erlebe immer wieder, Christen tun diese Dinge auch. Ich hatte ja schon ein paar Dinge erwähnt. Ausschweifung, Hader, Zorn, Spaltungen, Neid, das habe ich fast in jeder Gemeinde erlebt. Neid. Wir sind oft neidisch auf andere, die vielleicht mehr Gaben haben, die Gott scheinbar mehr gesegnet hat oder die mehr Geld haben oder ein dickeres Auto, was weiß ich. Und auch Christen sind manchmal von Neid fast zerfressen. Oder Feindschaft gibt es manchmal in den Gemeinden, dass Brüder möglichst weit entfernt auseinandersitzen in der Gemeinde, weil sie sich aus dem Weg gehen, weil sie sich nicht mögen, aber sitzen in der gleichen Gemeinde. Vielleicht habt ihr auch schon so Gedanken gehabt, mit dem möchte ich gar nicht im Himmel sein. Ich kenne auch jemanden, einen Christen, wo mir letztens der Gedanke kam, den möchte ich gar nicht im Himmel treffen. Im nächsten Moment war ich total erschrocken darüber natürlich, aber der Gedanke war schon gedacht. Und wir hatten mal einen Referent bei uns im Help Center, der über Seelsorge gesprochen hat. Er sagt, er geht auch in Gefängnisse und führt da Gespräche mit den Gefangenen. Und dann erzählen die auch aus ihrem, auch, was sie so alles angestellt haben. Und da sagte er ja, ich habe das alles noch nicht getan, was diese Schwerverbrecher da erzählen. Aber gedacht habe ich das alles auch schon. Und wenn du noch nie sowas gedacht hast, musst du vielleicht mal eine Zeit lang im Helpsender mitarbeiten. Da wirst du dich wundern, auf was für böse Gedanken du kommen wirst. Wenn du so richtig genervt und provoziert wirst und geärgert wirst von manchen schwierigen Gästen. Also im Moment haben wir ganz liebe, aber wir hatten schon manche, die haben einen zur Weißglut gereizt. Oh, da bist du fast aus der Haut gefahren. Und da haben schon manche ganz liebe, fromme Leute gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich so böse denken kann. Ja, wie gut, wenn man sich kennenlernt, wie böse man immer noch denken kann. Übrigens, Gesetzlichkeit ist auch Fleisch. Ist jetzt hier nicht aufgeführt, aber Gesetzlichkeit, das ist das fromme Fleisch. Wir können ja auch aus eigener Kraft scheinbar für Gott was tun. Das sieht dann nach außen hin ganz toll aus. Aber wir haben es aus eigener Kraft getan. Wir sollen es aus der Kraft Gottes tun. In der Abhängigkeit von Gott, durch den Heiligen Geist. Also es ist fast besser, wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht können, wo wir Gott brauchen. Wo wir merken, ohne ihn hätte ich es gar nicht gekonnt. Spätestens dann wissen wir, es muss wirklich Gott getan haben. Ich werde nie vergessen, wie ich mal zum Dienst gefahren bin. Da war ich auch krank und hätte mich am liebsten ins Bett gelegt. Aber ich war nicht so krank, dass ich ins Bett hätte liegen bleiben müssen. Ich konnte schon aufstehen, aber ich habe mich einfach ganz elendig gefühlt. Und hatte auch überhaupt keine Lust, bis an die Schweizer Grenze zu fahren, also 5 Stunden zu fahren, um da 3 Tage getrennt von der Familie, da waren die Kinder noch zu Hause, einen Dienst zu tun. Ich habe mich blöd gefühlt, war bocklos und hätte mich lieber zu Hause geblieben bei der Familie. Und in dem Zustand habe ich mich dann ins Auto gesetzt und fast gebrodelt. Und habe das dann Jesus auch so gesagt, also Herr, ich habe keine Lust und ich bin krank, ich würde lieber im Bett bleiben, ich tue das jetzt nur, weil du mir den Auftrag gegeben hast. Und wenn der Auftrag wirklich von dir ist und du möchtest, dass ich dahin fahre, dann musst du mir jetzt die Kraft und auch die Freude dazu schenken, diesen Dienst zu tun, sonst fahre ich wieder heim. So in etwa. Das sind die gesegnetesten Dienste. Wenn ich keinen Bock habe und krank bin und keine Kraft, dann muss Gott wirken. Und das hat er dann auch getan. Ich möchte natürlich nie in so einem Zustand sein. Ich möchte am liebsten aus eigener Kraft einen tollen Dienst tun. Versteht ihr? Aber eigentlich ist es doch gut, ganz schwach und abhängig vom lebendigen Gott zu sein. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist ja mein Taufvers. Ich bin 1988 in Hanau getauft worden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in ihm bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Kann man gar nicht oft genug betonen. Weil wir denken manchmal, ich kann doch auch was tun. Ich bin doch auch begabt. Ich habe doch auch Talent zum Reden oder keine Ahnung, zum Menschen überzeugen oder wie auch immer. Wir brauchen den Herrn. Es geht um Gottes Kraft, die durch uns wirkt. Und genau das ist auch das Wichtigste in Bezug auf die Heiligung. Man kann sich ja auch anstrengen, als Christ einigermaßen fromm zu leben. Und manche haben ja dann bestimmte Muster. Dann gibt es in manchen Gemeinden, da musst du so oder so aussehen und dich so oder so benehmen, dann bist du ein guter Christ. Das sind oft Äußerlichkeiten, und die auch dann vielleicht nach außen hin so aussehen, oh, das sind ganz fromme Leute, das sieht man denen schon an. Aber ins Herz kann man nicht gucken. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Und das ist auch unser Wunsch im Help Center, dass wir nicht nur das Verhalten der Menschen ändern, das muss ein verändertes Herz sein. Dann ändert sich auch das Verhalten. Und das Leben im Sieg sollte unser geistliches Leben in erster Linie ausmachen. Nicht das Leben in der Niederlage. Das ist möglich, wie schon gesagt, ich habe ja Beispiele erwähnt. Aber wie ist dieses Leben im Sieg möglich? Zum einen gibt es eben in uns allen einen geistlichen Kampf. Das ist auch im Galaterbrief erwähnt, Galater 5 am Anfang. Da heißt es, lebt im Geist, Vers 16, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wir haben einen Kampf in uns zwischen dem Geist und dem Fleisch. Ich habe das mal versucht, ein bisschen schon mal vorgezeichnet. Der geistliche Kampf, ich hoffe, man kann es hinten auch lesen. Also links der Geist, links das Fleisch, rechts der Geist. Wir sind alle ein bisschen schizophren. Wir haben wir schleppen unser Fleisch oder unsere sündige Natur oder unseren alten Adam, wie immer man es nennt, wir schleppen den leider mit bis zum Tod. Aber wir haben auch eine neue Kreatur. Das heißt ja in 2. Korinther 5, 17, wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Was ist denn das Neue? Das ist der Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Jesus selbst in uns wohnen. Und das ist das Schizophrene. Und unser Fleisch, meine alte Natur, mein Ich, mein Ego, das ist aber auch noch da. Jetzt habe ich aber den Heiligen Geist. Der will was anderes, als der alte Uwe will. Der alte Uwe, der würde am liebsten immer noch so rasen wie vor der Bekehrung. Also immer Vollgas, bin jetzt gerade die Strecke gefahren, die ich früher doppelt so schnell gefahren bin immer. Und mit vollgepacktem Auto und möglichst so, dass es grenzwertig kurz vorm Schleudern war. Es ist ein Wunder, dass nie was passiert ist. Aber dieser Fahrstil kennzeichnet mein Fleisch. Meine Natur liebt Rasen. Sie liebt noch ganz andere Sachen. Ich habe es mit den Frauen erzählt. Die ist einfach furchtbar. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, diesen alten Uwe fromm anzustreichen. Der kriegt dann immer wieder eine neue, schöne, weiße Farbe überstrichen und der soll sich ein bisschen besser benehmen und der kann auch mal ein bisschen langsamer fahren und der kann sich auch mal ein bisschen besser benehmen in der Öffentlichkeit. Der kann auch mal die Frauen denen aus dem Weg gehen. Also der kann sich schon auch ein bisschen anstrengen, oder? Klar. Weltmenschen können ja auch anständig leben. Aber es geht nicht um anständig leben, sondern es geht darum, dass die neue Natur sich Platz macht in mir. Dass die neue Natur das Sagen hat, dass Christus mich beherrscht. Der Alte, der ist sündig, der ist teuflisch, der ist unfähig. Ich bin unfähig, meine Sünde zu besiegen. Ich sage das ganz oft, Menschen, die sich quälen mit irgendeiner Sünde, die sie nicht loswerden, die sie nicht loskriegen, was auch immer das ist. Jeder hat so seine Lieblingssünde. Dann sage ich ihm, ist doch gut. Du brauchst es auch nicht zu schaffen. Du musst die Sünde nicht besiegen. Jesus hat sie bereits besiegt. Halleluja. Jesus hat sie besiegt vor 2000 Jahren. Das heißt, der Sieger muss leben. Der Sieger muss Raum haben in meinem Herzen. Der muss mich beherrschen. Der muss sich ausleben. Der muss, wie heilig ist denn dieser neue Mensch? Vollkommen heilig. Unsere Stellung, von der Stellung her sind wir vollkommen. Deshalb werden wir in der Bibel Heilige genannt. Wir sind vollkommen wie Christus. Aber wir schleppen nun mal noch die Sünde mit, die alte Natur, das Fleisch oder wie man immer man es auch nennt. Da will ich jetzt keine Haarspalterei betreiben. Das gibt da manche theologische Sichten, die ein bisschen anders. Aber irgendeiner findet da was passt. Manche nennen Sünde, manche Fleisch, manche alte Natur oder alte Adam. Ich finde, das alles ist meint das Gleiche. Die neue Natur, Christus, ist fähig, Sünde zu besiegen. Der hat sie ja schon besiegt. Er ist fähig, auch als Christ zu leben. Das heißt, ich brauche mich nicht abstrampeln. Deshalb stimmt es, wenn jemand sagt, ich habe versucht, Jesus nachzufolgen. Das kann richtig anstrengend sein. Jesus hinterher zu humpeln, wenn man noch Sünde am Bein hat. Und dann kommt man einfach nicht vorwärts. Wer kann denn als Christ leben? Christus. Klingt jetzt so einfach. Christus lebt als Christ. Er muss einfach nur in mir Raum haben. Das heißt, wie heißt es Römer 12? Wir geben, darum ermahne ich euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das heilig, lebendig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir geben uns Gott einfach hin. Herr, hier bin ich. Ich schaffe es nicht. Halleluja. Das ist eine ganz schwere Selbsterkenntnis. Ich bin jemand, ich würde es gern schaffen. Ich wäre doch nie ins Häppsende gegangen, um mir helfen zu lassen. Ich will es schaffen, mein Leben. Ich bin doch auch wer. Ich bin doch auch irgendwie wichtig. Ich will doch auch irgendwas darstellen. Nein. Wir müssen uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Die ist manchmal ganz, ganz weit unten. Der Herr muss groß werden. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das hat schon Johannes der Täufer so schön ausgedrückt. Gott muss groß werden. Er ist der Sieger, der die, denkt an die Buchreihen zum Sirius, 250 Mal hin und zurück. So viel, der wird doch mit meinem Problem fertig, oder? Der hat mich geschafft, der kennt mich durch und durch. Der weiß schon, was ich morgen alles für blöde Gedanken habe oder vielleicht auch tue oder was auch immer. Dafür ist er gestorben vor 2000 Jahren, obwohl er das wusste, dass ich es nicht verdient habe und dass ich eigentlich nicht würdig bin. Ich bin nicht würdig. Aber Gott hat mich würdig gemacht und dich und uns alle. Und das ist das Schöne. Er hat uns begnadigt. Aber wir müssen kapitulieren. Es gibt nichts Schöneres, als zu kapitulieren. Das ist natürlich, kann man den Ukrainern jetzt schlecht sagen, kapituliert einfach von Putin. Soll er doch nehmen, was er will. Das klingt jetzt nicht so toll. Aber vor Gott ist das das Beste, was man tun kann. Eigentlich geben wir dann endlich zu, das, was eh schon getan ist. Wir gehören doch Gott schon. Er hat uns doch doppelt, also erstmal geschaffen und erkauft. Wir gehören ihm doppelt. Wir müssen endlich das auch bereit sein zuzulassen. Herr, ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Du bist der Sieger. Du bist mein Herr. Du gehörst auf den Thron. Und jetzt mach du etwas aus meinem Leben. Und du wirst doch mit meiner Sünde allemal fertig. Vielleicht ein Beispiel. Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, dann könnt ihr gleich die Hand heben und sagen, stopp. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wann war ich hier? Schon länger her, gell? Also bevor, das Buch habt ihr ja auch noch nicht gesehen, das Kochbuch, dann muss es schon länger her sein. Das Gelbe, ja. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Frau besucht, nach einer Gemeindeveranstaltung und die kenne ich schon viele Jahre, schon vor der Häppsenderzeit waren wir zusammen im Hauskreis und die war mal Alkoholikerin und hat dann als Alkoholikerin erst nach der Bekehrung aufgehört mit dem Alkohol, hat aber noch jahrelang geraucht. Und jetzt ist sie frei geworden. Und dann habe ich sie gefragt, wie ist sie denn vom Rauchen frei geworden? Man hat es also sogar an der Stimme gehört, dass die Stimme anders war. Und da habe ich sie dann gefragt, hier, wie hast du es denn geschafft? Und dann hat sie Folgendes erzählt. Sie hat immer versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, aus eigener Kraft. Und dann hat sie es mal ein paar Wochen geschafft, mal ein paar Monate und einmal sogar ein ganzes Jahr. Und dann hat sie das erzählt. Ich hab's geschafft, seit einem Jahr nicht mehr zu rauchen. Und am nächsten Tag hat sie geraucht. Also, aber wie toll, aus eigener Kraft ein Jahr. Das ist ganz schön anstrengend, oder? Und dann hat sie Folgendes kapiert. Dann hat sie eines Tages wirklich vor Gott kapituliert und hat Folgendes gebetet, so ungefähr, Herr, ich schaffe es nicht. Das ist das beste Gebet. Herr, ich schaffe es nicht, aber du schaffst es und ich will. Und da war sie frei. Nach, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren des Rauchens, da war sie frei. Ohne Suchtdruck, ohne, die hat es dann plötzlich angeekelt. Jesus macht es. Aber wir müssen kapitulieren und das fällt uns so schwer. Also mir fällt es schwer. Ich möchte lieber sagen, ich hab's geschafft. Ich habe schon 5 Jahre diese Sünde nicht mehr getan. Boah, toll, oder? Nee, ich bin dazu fähig. Weil diese linke Seite die kann man nicht fromm überpinseln. Wir müssen die für tot erklären. Die hat in meinem Leben nichts mehr zu melden. Punkt. Die ist gestorben. Haltet euch der Sünde für tot, sagt ja Paulus. Wir müssen uns für tot erklären. Wir sind ja mit ihm gekreuzigt. Also theologisch ist das ja die Aussage, wir sind eigentlich mitgekreuzigt mit Christus. Aber wir sind eigentlich auch in den Tod hineingetauft. Aber Luther sagt schon schön, das Biest kann schwimmen. Wie so ein Ball, den man runterdrückt, der bleibt nicht unter, der kommt immer wieder hoch. Das Biest kann schwimmen, das will immer wieder regieren, das will immer wieder sich ausleben, das will immer wieder mich beherrschen. Und das ist der geistliche Kampf. Aber wir bestimmen, wer siegt. Wir können sagen, Herr, lebe du in mir. Dann ist das Christsein ganz leicht. Lebe du, verwirkliche du dich. Ich möchte dir vertrauen in allem. Du machst keinen Fehler. Ich habe gerade so ein schönes Beispiel erlebt. Ich habe einen Audi A3 da draußen stehen, wer es gemerkt hat. Hatte vorhin einen Audi A4. Der ist auch schon 10 Jahre alt, also ein älteres Modell, aber fährt gut. Der alte hat einen Motorschaden. Und nach unserem Urlaub im Sommer, wir kamen aus dem Urlaub zurück, hatte ich noch ein paar Tage Zeit. Und da bin ich auf die Suche nach einem Auto gegangen bei mobile.de. Sagt euch vielleicht was. Bin dann fündig geworden, habe einen Audi gekauft beim Händler in Limburg. Bin dann zurückgefahren. Das sind von uns etwa 1,5 Stunden, eine Strecke. Bin zurückgefahren und habe den dann in die Werkstatt gebracht. Und er sollte den, 2 Reifen waren schon ziemlich runtergefahren. Habe ich gedacht, 2 neue Reifen investiere ich noch. Und der Händler, meine Werkstatt soll dann auch mal durchchecken, ob alles in Ordnung ist mit dem Auto. Dann kann ich ja beim Händler noch mal mich beschweren oder sagen, das muss er noch reparieren oder so. Und dann habe ich den zu meiner Werkstatt gebracht. Und dann hat er festgestellt, das Auto hat falsche Felgen montiert. Also Felgen, die eigentlich nicht zu dem Auto gehören und die auch nicht zulässig sind. Und auch die Reifengröße ist falsch. Und dann ist noch die linke Achsmanschette vorne defekt. Und jetzt saß ich da und dachte, ach, das passt ja überhaupt nicht jetzt. Hab mich total geärgert über den Händler und über den Ärger, über den Stress, der damit verbunden ist. Jetzt muss ich da zum Händler fahren, 1,5 Stunden hin, muss ein Hepsender-Auto leihen, 4-mal die Strecke fahren, muss ja das Auto dort lassen, dass der die Reifen wechselt und besorgt. Dann muss er nochmal auch einsichtig sein, dass er es zu machen hat. Er könnte ja auch sich querstellen und sagen, Blödsinn, er hat es mir so verkauft, basta, und hält sich doof gestellt. Und was mache ich dann? Muss ich einen Rechtsanwalt einschalten? Das will ich aber auch nicht. Und auf jeden Fall hatte ich keine Lust auf den Ärger und den Zeit und das Geld, weil das Hepsender-Auto mieten hätte auch 120 Euro gekostet. Und 6 Stunden Zeit mit dem ganzen Hin- und Herfahren hätte es allemal gekostet, plus den Ärger. Und dann liege ich da abends, hatte dem Händler schon eine E-Mail geschrieben, darauf gab es keine Reaktion. Und jetzt liege ich abends im Bett und grübel da rum. Ich bin einer, der gern grübelt, und dann kann ich auch irgendwann gar nicht mehr einschlafen. Und habe mir alles Mögliche schon ausgedacht, wie wird das enden, und wahrscheinlich passiert nichts und habe ich den Ärger, muss mich selber um alles kümmern, um neue Reifen, um was weiß ich. Und dann gibt mir Gott ein Bibelwort. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich das auswendig weiß, aber manchmal weiß man was auswendig, weil man es vielleicht öfter gelesen hat, steht in Psalm 42 und 43. Da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele? Du kannst vollenden, gell? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Es geht noch weiter, aber weiter wusste ich es nicht auswendig. Das hat auch gereicht. Was ist eigentlich ein Vers für Depressive? Aber ich war zu dem Zeitpunkt kurz davor. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig? Genau das war mein Zustand. Ich war betrübt und unruhig und konnte nicht schlafen vor Unruhe. Harre auf Gott. Klammere dich an Gott, halte dich an Gott. Wer ist Gott? Der Allmächtige, der Allwissende, der Heilige, der das ganze Universum geschaffen hat, der die ganzen Sternennamen kennt. Und ich habe da so ein kleines Problem. Was ist denn das schon? beharre auf, dem gehört doch alles. Die ganze Welt gehört ihm, auch meine Reifen, mein Auto. Harre auf Gott. Und ich habe dann gesagt, Herr, das mache ich jetzt einfach. Und ich werde ihm noch danken. Und dann hatte ich plötzlich so eine Freude und dachte, jetzt bin ich ganz gespannt, wofür ich ihm alles danken werde. Und am nächsten Morgen beim Mitarbeitergebet habe ich meinen Mitarbeitern erzählt, was ich nachts erlebt habe. Ich muss mich einfach nur auf Gott verlassen. Der kümmert sich. Der ist doch unser guter Hirte. Der führt uns zum frischen Wasser. Der sorgt doch für uns in allem. Hat er doch versprochen. Und ich habe mich einfach an dieses Wort geklammert, was der Heilige Geist mir eben eingegeben hat in der Nacht. Und habe mich schon gefreut, wie Gott es löst. Dann habe ich den Händler angerufen. War mir schon ein bisschen so scheu, weil es ist auch schwer, am Telefon über Handy jemand, der noch Akzent hat, zu verstehen. Und dann hat er gesagt, kein Problem, er kommt bei mir vorbei und bringt neue Felgen und Reifen und montiert die vor Ort bei mir vor der Tür. Ich dachte, boah, da kam der tatsächlich am nächsten Tag angefahren und hat 4 neue Felgen und Reifen mit montierten Reifen gebracht, hat die mir vor Ort gewechselt und dann hat er mir noch Bargeld gegeben, zurück, also von meinem Kaufpreis für die Reparatur. Hat er mir einfach bar zurückgegeben. Das, was ich wollte, also so viel, wie ich wollte, hat er mir gegeben. Und das Schönste ist, ich habe jetzt statt 16 Zoll Felgen 17 Zoll Felgen, das ist jetzt für die Männer, und statt 205er Reifen 225er Breitreifen, also viel bessere. Und ich habe jetzt statt wenig Profil, viel Profil. Das heißt, sie sind fast neu. Ich muss gar nicht die Reifen wechseln. Ich habe also noch Geld dazu bekommen. Wie gut, dass ich den Ärger hatte, könnte ich fast sagen. Halleluja. Denn ich werde ihm noch danken. Ich habe jetzt so viel Grund zu danken. Das ist einfach klasse. Ich habe nur Gott vertraut. Vielleicht erleben wir das nicht immer so. Aber trotzdem, das Prinzip ist wichtig. Harre auf Gott. Und gerade im Blick auf unser Leben, unsere Schwachheiten, unsere Sünde, wir müssen auf Gott harren. Der schafft es schon. Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Bei Habakuk lesen wir das auch so schön. Da heißt es ganz am Anfang in Habakuk 1, Vers 11, dass die Kraft ihr Gott ist. Nämlich die Chaldäer greifen Jerusalem an oder Judäa greifen das an. Die Kraft ist ihr Gott. Ihr Gott ist ihre Kraft. Und genau das soll bei uns nicht so sein. Das ist nicht mein Gott, meine Kraft, sondern Gott ist meine Kraft. So heißt es dann in Habakuk 3,19. Gott ist unsere Kraft. Deshalb die Kapitulation und sagen, Herr, du bist fähig, du bist göttlich. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist vollkommen. Ich bin's nicht, ich brauch's auch nicht sein. Ich gehöre ans Kreuz, ich gehöre in die Hölle. Ich hab's nicht verdient, gerettet zu werden. Das ist Gnade. Aber jetzt lebt Jesus in mir und befähigt mich zu einem Leben in der Heiligung. Und von daher stimmt es schon mit der fortschreitenden Heiligung, aber nicht, dass mein alter Adam frömmer wird, sondern dass meine Beziehung zu Jesus immer enger wird. Und diese enge Beziehung, das ist Heiligung, weil er ist heilig. Und je mehr er in meinem Leben zu seinem Recht kommt, desto mehr lebe ich in der Heiligung. Und das ist das Geheimnis. Nicht, dass ich meinen alten Adam aufpäpple. Und das sage ich euch, wenn ihr in den christlichen Buchladen heute geht, da gibt's ganz viele Bücher, die peppeln den alten Adam auf. Vergiss das. Der wird nicht frömmer. Der bleibt durch und durch sündig. Wir brauchen Christus. Wir brauchen Erneuerung unseres Herzens. Er ist unsere Heiligung. Er ist unsere Weisheit. Und wenn wir dann lesen, Galater 5, ab Vers 22, die auch bekannten Verse, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit und so weiter. Das ist die Frucht des Geistes. Das heißt, wenn uns das fehlt, wenn uns Liebe fehlt, dann fehlt uns Jesus. Dann hat Jesus zu wenig in mir zu sagen. Weil ich kann nicht lieben. Ich kann meine Frau nicht so lieben, wie es mir gesagt wird, liebet eure Frauen wie? Wie Christus die Gemeinde liebt. Ja, wie liebt Christus die Gemeinde? Ja, der gibt sich hin, vollkommen. Das kann ich nicht. Ich brauche die Liebe Gottes in mir. Das ist der Sieg. Und ehetaugliche Männer sind praktisch Männer, die von Christus erfüllt sind. Die können alle anderen schaffen das gar nicht. Die sind dann nur, keine Ahnung, zu ertragen. Oder Geduld. Natürlich können wir auch um Geduld beten. Der alte Adam, der kann auch manchmal geduldig sein. Aber heute habe ich gelesen, gerade auf der Fahrt wiederhole ich manchmal Bibelverse. Hoffentlich fällt mir es jetzt ein. Ich glaube, geduldig zu sein ist besser, als Städte zu gewinnen. So gibt es einen Vers in den Sprüchen. Geduldig, besser ist der Mann, der geduldig ist, als einer, der Städte gewinnt. Die Geduld kommt auch von Gott. Das heißt, Jesus in mir ist geduldig. Jesus in mir kann auch mal ruhig sein. Galater 2,20, ich lebe, doch nur nicht ich. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das kann man ganz durchbuchstabieren. Wenn wir beleidigt sind, wenn wir verletzt sind, ich muss das öfter mal richtig durchbuchstabieren, dieses Wort. Wer ist denn beleidigt, wer ist denn verletzt? Der alte Adam ist verletzt, der ist total verletzt. Und den haben wir alle. Der ist ganz schnell beleidigt. Musst du jemand blöd anmachen, dann ist er gleich beleidigt. Das ist der Alte. Der sitzt auf dem Thron, der muss da runter. Christus lebt in mir. Als mich jemand mal so niedergemacht hat in einer Mitarbeitersitzung, da kocht mir die Hutschnur, oder fällt mir jetzt kein Ausdruck ein, also da könnte ich platzen. Wer platzt denn da? Das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir so zum Platzen, wenn wir mal so richtig genervt sind, da wissen wir, ach, der alte Adam lebt wieder, der hat ja eigentlich nichts mehr zu melden. Wie gut, dass Gott mich wieder daran erinnert hat. Der hat nichts zu melden, das müssen wir endlich mal kapieren. Ich lebe doch nur nicht ich, Christus lebt in mir. Das ist der Sieg. Das muss ich ganz oft beten. Wenn ich Wut habe, ich habe, glaube ich, irgendwann mal diese Story erzählt, wie mir einer an die Gurgel gegangen ist von den Gästen und mich übelst beschimpft hat mit Schimpfworten, dass ich, sowas hatte ich noch nie gehört vorher oder hat mich zumindest noch niemand genannt vorher. Und dann könntest du zurückhauen und also jemand hat ihn dann von mir weggezerrt und aber dann, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich. Christ, was macht Christus? Der hängt am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott liebt vollkommen. Wenn Christus mich regiert, dann kann ich auch diesen blöden Menschen, der mich gerade so ärgert, lieben. Christus macht es. Aber ich muss ihn lassen. Ich muss ihn regieren lassen. Und das fordert meinen Zerbruch. Da wollen wir oft nicht hin. Aber das ist der Sieg. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen deutlich machen, das ist möglich. Das ist möglich. Vielleicht noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Da hatten die Lehrerin in der zweiten Klasse im Religionsunterricht gefragt, die Schüler, was tut ihr, wenn der Teufel an eure Tür klopft? Und da meldet sich ein Mädchen und sagt, ich lasse Jesus an die Tür. Die hat's verstanden. Das umgesetzt, das müssen wir tun. Wir brauchen auch nicht den Teufel, nicht nur an die Wand malen, auch nicht besiegen. Wir müssen uns auch nicht mit dem Teufel anlegen. Das heißt, wenn eine Versuchung kommt, Jesus hat Gottes Wort zitiert. Es steht geschrieben. Wir verjagen den Teufel mit Gottes Wort. Es steht geschrieben. Oder manchmal hilft ein Stoßgebet, wie ich es da erlebt habe als junger Bibelschüler. Herr, greif ein. Ich bete oft manchmal ganz kurz, Herr Jesus, mach du das jetzt. Das ist jetzt dein Problem. Da hat mich gerade jemand beleidigt. Das ist jetzt deine Sache. Sonst ärgere ich mich ja die ganze Zeit. Kümmer du dich um den. Muss ich ganz oft machen. Das ist so befreiend. Aber manchmal möchte ich es am liebsten selber regeln. So, boah, jetzt gebe ich dir mal eine zurück. Ja, ich kann so verletzend sein mit meinen Worten. Ich bin so schlagfertig. Oh, da würde ich würde es gerne mal rauslassen. Herr Jesus, mach du es lieber. Sonst haue ich dem eine runter und er verholt sich nicht mehr davon. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Gott sei Dank. Ich lebe doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Er ist unsere Heiligung. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen lieb machen. Gott ist einfach absolut genial. Aber wir müssen ihn auch in unserem Herzen Raum geben, dass er uns völlig ausfüllt und nicht unser dickes Ego ständig poliert wird und sich ausleben darf. Und ich bin halt so, sagt man dann, ich bin halt so, ich kann nicht anders. Ja, gut, bist halt so. Aber du musst nicht so bleiben.